Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30, wieder mal an einem Feiertag. Und ich freue mich, dass Fabi und Sören auch am Heiligen Vatertag noch Zeit gefunden haben, bevor es dann gleich mit dem Bollerwagen auf Achse geht, auf große Tour geht, noch Zeit gefunden haben. Hallo Jungs, grüße euch, guten Morgen.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Morgen. Aber ich bin nicht mit dem Bollerwagen unterwegs.
Nicht? Ich wollte gerade fragen, wie viele 5-Liter-Fässer denn geladen sind.
Keins, weil traditionell eher weniger hier mit dem Bollerwagen unterwegs bin. Aber ich habe mich erinnert, waren nicht wir vor 2 Jahren mal zusammen am Vatertag beim Pokalfinale der Frauen?
Das stimmt, das war dann unser Ausflug an Vatertag, ne?
Genau. Ist das nicht heute auch eigentlich das Spiel? Müsste schon sein, oder? Ja.
Da können wir uns auch.
Na, gucken.
Nachmittag ist das, glaube ich, ne? Früher Nachmittag, ne?
Auf jeden Fall war ganz
vor 2 Jahren deutlich schöneres Wetter, wenn ich so jetzt rausgucke.
Ja, das stimmt natürlich, ne? Also da könnte man fast meinen, aktuell, wir haben wieder Herbst bei den Temperaturen. Ich glaube, ich bin gestern aus dem Haus bei, ich glaube, 5 Grad bin ich gestern aus dem Haus.
Muss ja bei Sören an der See wahrscheinlich gefühlt schon am Gefrierpunkt wieder sein, ne?
Ja, hier ist es kälter mit dem Wind natürlich, aber im Moment lädt das Wetter nicht dazu ein, großartig durch die Gegend zu ziehen.
Also seht ihr, ich habe jetzt mal nachgeguckt, 16 Uhr.
16 Uhr, ja. Sehr gut, dann können wir gleich mit euren Familien was machen und danach geht es dann heute Nachmittag dann auf die Couch. Denn Sören, der Fabi hat sich schon tierisch über aufgeregt, dass er die Woche gar nicht wusste, nichts mit sich anzufangen, weil kein Fußball wirklich lief.
Ja gut, am Dienstagabend lief ja der internationale Premier League Cup, als der BVB im Finale gegen Real Madrid gespielt hat. Mischung aus U19 und U23 Spielern, wo der BVB ja mit 1-0 gewonnen hat. Also das war auf jeden Fall auch ein Spiel, was man sich anschauen konnte. Aber das stimmt natürlich. Im Moment freuen wir uns, glaube ich, alle, zumindest die, die die Bundesliga verfolgen, auf den kommenden Samstag, weil da, glaube ich, geht's zur Sache.
Wo lief denn dieser Champions Cup überhaupt? Wo konnte man denn angucken?
Auf YouTube lief der im Livestream, ganz kostenfrei.
Okay. Also hat ein deutsches Team schon mal einen Titel in diesem Jahr?
Yes.
Okay. Und so haben wir eine perfekte Überleitung, denn wir haben ja noch ein anderes Team. Nicht die Bayern, nicht Borussia Dortmund, Leverkusen oder Stuttgart. Nein, Fabi, der SC Freiburg hat noch die riesengroße Chance, einen Titel zu holen. Den ersten in der Vereinsgeschichte.
Ich finde das echt total krass, dass da in Deutschland niemand drüber spricht. Ich meine, man stellt sich vor einer der anderen Mannschaften oder auch Frankfurt damals vor, wann war das jetzt, 3 Jahren, glaube ich, hier Europa League Finale, die News hoch und runter, der Doppelpass, nichts. Also zumindest, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie was großartig mitbekommt, aber man muss schon nach News rund ums Europa-League-Finale gucken, dass man die findet. Aber ich finde es cool, du hast mich ja gestern auch noch darauf hingewiesen, dass das nächste Woche Mittwoch stattfindet. Und von daher bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil es nicht alltäglich ist, eine deutsche Mannschaft im Finale zu haben. Allerdings, und ich meine, da könnt ihr jetzt ihr beide euren Senf dazugeben, Aston Villa ist schon ein übermächtiger Gegner, glaube ich, aus Freiburger Sicht. Also muss man sagen, Premier League, glaube ich, dritter oder vierter im Moment. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer sein. Trotz alledem ist es ein Finale und da kann immer alles passieren.
Mhm. Das Finale findet im Stadion von Beşiktaş statt. Das hat mir gestern ein türkischer Bekannter erzählt, weil ich gedacht hatte, das würde bei Galatasaray stattfinden. Du hast angesprochen, Fabi, wird wenig in den Medien mitgemacht. Ich habe einen Bekannten, oder du kennst ihn, glaube ich, auch noch aus unserer ehemaligen Fußballrunde, der ist Freiburg-Fan. Mhm. Also bei dem sehe ich, der war jetzt auch in Braga. Und wenn man da so die Bilder und die Storys verfolgt, also da kriegt man schon richtig Bock und kann sich schon in die Freiburger hineinversetzen, dass sie da alle quasi dann gen Türkei fliegen. Also ich freue mich riesig auf das Spiel und sind ja auch verdient eingezogen ins Finale.
Ja, absolut. Gerade auch im Rückspiel eine sehr, sehr überzeugende Leistung gezeigt. Ich fand, dass man in dem Spiel wirklich auch gesehen hat, dass Freiburg auch, wie wir ja schon gesagt haben, so ein bisschen diese Saison unterm Radar fliegen, auch wirklich wieder die ein, zwei wirklich gute Spieler in dem Kader haben, die sicherlich dann auch perspektivisch den nächsten Schritt machen. Fand Mansambi alles überragender Spieler, glaube ich, im Rückspiel, der gefühlt überall auf dem Platz war, sehr laufstark, zweikampfstark, dann ja auch das 2-0 gemacht hat. Klar, Kübler mit dem Doppelpack, jetzt auch kein Torjäger unbedingt. Also das war schon eine sehr, sehr überzeugende Leistung. Was ich dann hinterher nach dem Schluss für so ein bisschen befremdlich fand, war dann der Platzsturm. Also das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ein Spiel ist ja noch zu gehen. Aber klar, es ist ein riesen, riesen Erfolg für den Sportclub. Auch was Julian Schuster da, ich glaube, ist sein zweites Jahr, ne? Was er da macht nach Christian Streich, das ist schon richtig gut. Und dass da nicht so wirklich drüber gesprochen wird, ist also, finde ich, auch merkwürdig. Kann aber auch ein Vorteil sein. Jetzt auch die Außenseiterrolle gegen Aston Villa, die natürlich, klar, im Kader brauchen wir nicht sprechen. Kaderwerte sind wahrscheinlich auch mehr Unterschied gibt es dann gar nicht in den Millionen Beträgen, aber das ist ein Spiel, wo alles möglich ist, ein Spiel. Von daher sind da sicherlich auch die Daumen gedrückt für den Sportclub nächste Woche.
Momentan Fünfter in England, 4 Punkte Vorsprung auf Platz 6. Also da sieht es auch stark nach Champions League in der kommenden Saison aus, ne? Bei Aston Villa. Fabi, die Freiburger müssen aber oder haben das Problem, dass sie quasi vor dem letzten Bundesligaspieltag und dann dem Finale ja auch in der Liga noch punkten müssen eigentlich, weil 1 Punkt Vorsprung in der Tabelle auf Frankfurt und Augsburg für Platz 7, falls das Finale verlieren, ist die einzige Chance, sich für Europa in der kommenden Saison zu qualifizieren. Ein ganz schwieriges Spagat. Wie gehst du das Spiel am Wochenende an?
Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, tatsächlich, weil dann baust du die Spannung auch ein bisschen früher auf. Ich glaube, es gibt gar keinen Grund, sich irgendwie in einer gewissen Hinsicht zu schonen. Abgesehen davon glaube ich tatsächlich, dass es auch so reichen wird. Ich glaube, um es mal ein bisschen so vorwegzunehmen, ich glaube, Augsburg spielt auswärts bei Union Berlin. Ich glaube, da wird es kein Dreier werden. Und gleichzeitig, so wie es in Frankfurt im Moment, sag ich mal, zugeht, auch in der Konstellation, in der Tabelle, glaube ich, dass die Stuttgarter gewinnen werden, dann musst du nicht mal irgendwie was dafür tun. Also von daher, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, vorher nochmal voll Spannung zu haben.
So, wie ist deine Einschätzung da zu dem Thema? Gehst du da bei Fabi mit oder meinst du, die Freiburger lassen es jetzt am Wochenende ein bisschen?
Ja, gut, man hängt ein bisschen davon ab, wie die Leipziger in das Spiel gehen, die jetzt die Champions League schon sicher haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Augsburg auf jeden Fall auswärts gewinnt, weil für Union geht es ja auch um nichts mehr. Und dann brauchst du als Freiburger natürlich dann schon deinen Sieg gegen Leipzig. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass am Ende der FCA in internationale Geschäfte einziehen wird.
Um Gottes Willen.
Ja. Wer hätte das gedacht, hä?
Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal sprechen. Das 3-1 am Wochenende, Sören, das war hochverdient gegen
Ja.
eine ganz, ganz mal wieder schwache Gladbacher Mannschaft auswärts.
Also dieses Spiel, glaube ich, hat deutlich gezeigt, dass im Sommer irgendwas passieren muss in Gladbach, dass Rufen Schröder da vielleicht doch nochmal intensiver durchgreifen muss, vielleicht dann auch mit den Millionen, die sie für den Abgang von Rocco Reitz bekommen, weil das war schon eine Frechheit, glaube ich, so aufzutreten, auswärts. Auch wenn es um nichts mehr geht für dich, klar sind dann wieder Fans mitgefahren und so eine Leistung unterirdisch. Und ich glaube, das ist eigentlich nochmal der Beweis dafür, dass in Gladbach einiges passieren muss, dass der Kader sich vielleicht auch verändern muss, dass du wieder Spieler brauchst, die vielleicht dann auch Gladbach so ein bisschen als Sprungbrett nutzen können, sich entwickeln können, dass du da wieder Kaderwerte schaffst. Klar, ich glaube schon, dass du auch mit Eugen Polanski dann in die nächste Saison gehst, aber diese Mannschaft braucht auf jeden Fall eine Blutauffrischung.
Ja, das sind die beiden Sachen. Du hast angesprochen, ich glaube eher gesagt nicht, dass Polanski in der kommenden Saison noch Trainer sein wird. Ziel war ausgegeben, soll den Klassenerhalt schaffen. Jetzt will man sich nach dem letzten Spiel zusammensetzen. Aber Fabi Polanski hat es ja nicht wirklich geschafft, so diese typische Gladbacher DNA zu identifizieren bezüglich Kampf und Leidenschaft. War bei wenigen Spielen zu sehen.
Also ich kann ja ganz ehrlich sagen, also wenn du das Spiel am Wochenende geguckt hast und du siehst einen Klassenunterschied zwischen einer Mannschaft, die eigentlich normalerweise hinter dir in der Tabelle stehen sollte, rein vom historischen Hintergrund, vom Anspruch her und über die ganze Saison, wie viele gute Spiele haben oder wie oft haben wir über Gladbach gesprochen, nachdem sie ein gutes Spiel gemacht haben, spielerisch null, Entwicklung. Ich glaube, man darf dann auch nicht immer alles auf den Kader schieben, weil ich glaube, der ein oder andere Spieler hat da schon auch Qualität. Nur wird in der Regel das Wenigste daraus gemacht. Und da muss man fair sagen, also in der Spirale, in der sich die Gladbacher befinden, mit vielleicht ein, zwei anderen Vereinen noch. Aber da kannst du nächstes Jahr direkt wieder Saisonziel ausgeben, nicht Abstieg. Und dann erinnern wir uns mal an die Worte schon vor 2 oder vor 3 Jahren. Wenn das der Anspruch ist, dass Gladbach jedes Jahr in die Saison geht, mit dem Ziel Klassenerhalt, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, spiegelt das eigentlich nicht wider, für was die Gladbacher eigentlich stehen sollten.
So, und da habe ich noch was Passendes zu in Vorbereitung auf jetzt das Wochenende. Wir haben jetzt die Gladbacher bei sage und schreibe 35 Punkten und wir reden von einer grottenschlechten Saison und das haben wir ja letzte Saison ja auch schon. Und da muss man sich mal vorstellen, haben die Gladbacher sogar noch 10 Punkte mehr gehabt.
Ja.
Also, ne, das zeigt ja, glaube ich, dass da definitiv keine Weiterentwicklung vorhanden war. Und dann nehmen wir nochmal Tabakovic raus, wenn sie den nicht gehabt haben. Da war ja quasi die Lebensversicherung in dieser Saison.
Meine, guck dir mal an, tatsächlich, dass es im Zweifel sogar reicht, mit 27 Punkten in die Relegation zu kommen. Das muss man ja schon mal sagen. Und dann hast du noch andere Vereine, die Kölner, die Bremer, die ja kein Deut besser sind. Das kommt ja auch noch dazu. Punktetechnisch sogar noch mal schlechter.
Ja, das stimmt. Sören, wir springen heute alles ein bisschen hin und her. Köln und Bremen spricht Fabi an. Am Ende können beide froh sein, dass die Saison überm Strich endet, oder?
Ja, das muss man so sagen. Ich glaube, dass jetzt, wenn wir mit den Bremern anfangen, sie diese positive Erfahrung dann unter Daniel Thun hatten, dass sie auch mal mehrere Spiele hintereinander gewinnen können. Das hat ihnen, glaube ich, im Endeffekt jetzt, ich glaube, 3 waren es hintereinander, die sie gewonnen haben. Dann haben sie einen Punkt, glaube ich, gegen Stuttgart geholt. Dadurch haben sie den Arsch gerettet, weil die letzten Spiele war ja schon klar, dass sie die nicht gewinnen würden. Auch die Art und Weise war jetzt nicht unbedingt so gut. Und dann sind die Bremer in dieser Saison, glaube ich, wirklich mit dem blauen Auge davongekommen. Also wenn man die ganzen Nebengeräusche noch nimmt, Transfers, die überhaupt nicht gezündet haben, klar, Wilber war lange verletzt, da kannst du vielleicht nicht unbedingt was für, aber einen unfitten Victor Boniface zu holen, den vielleicht als Star-Einkauf natürlich vor der Saison zu präsentieren, der überhaupt nicht funktioniert hat, das war ja in den letzten Jahren schon so, wenn man so einen Cater-Transfer nimmt. Also die Bremer müssen wirklich aufpassen. Sie müssen sich im Sommer jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, neu erfinden. Haben jetzt ein paar Spieler auf der Liste, dass man eben auch mal in die zweite Liga guckt. Vielleicht Spieler, wo man das Risiko ein bisschen besser einschätzen kann. Aber dass du dann eben mit 32 Punkten so drin bleibst, die letzten Spiele dann auch nicht positiv bestreitest. Also da musst du wirklich in der Saison, das gilt ja für viele Teams, einfach Glück haben, dass du wieder mal Teams hast mit Heidenheim, mit St. Pauli, jetzt auch mit Wolfsburg, die noch schlechter sind. Und das gleiche gilt für Köln, wenn du dir jetzt den Auftritt gegen Heidenheim sie anschaust. Klar, für die Heidenheimer ging es natürlich noch um was, aber wenn du dich von den Heimfans so verabschieden willst, es spricht das jetzt auch nicht unbedingt für die Mannschaft. Und auch da wird es ja dann wahrscheinlich einen Trainerwechsel geben. Wenn man dann nochmal zurückblickt auf Lukas Kwasniok, vielleicht war doch nicht so alles schlecht unter ihm, wenn man an den Saisonstart denkt. Aber das sind beides Mannschaften, die wirklich Glück haben, dass es nochmals Teams gibt, die noch schlechter performt haben, weil sonst wären sie sicherlich auch mit in der Verlosung dabei gewesen, abzusteigen.
Und jetzt am Wochenende der Auftritt in Hoffenheim, spielst du 85 Minuten in Unterzahl. Da war halt auch nicht mehr wirklich viel drin, ne? Also gut. Ich hatte jetzt gerade noch mal nachgeschaut, so in den letzten 6 Spiele, 4 von 18 Punkten, so viel zum Thema. Gut
Ja, stimmt.
gepunktet in letzter
Ja.
Zeit, ne?
Ja.
Nee, aber gut, da trifft, glaube ich, die Hauptschuld auch in dieser Saison definitiv die Kaderplaner rund um Clemens Fritz und Co. Ne?
Ja.
Gut, dann würde ich vorschlagen, Fabi, Abstiegskampf. Denn da hat der FC, den der Sören angesprochen hatte, auch ordentlich mit eingegriffen, wie eigentlich auch schon im vorletzten Jahr, ne? Also die zweite Halbzeit, ja, ließ schon arg zu wünschen übrig.
Ja, ich finde das eigentlich ehrlicherweise schon auch in einer gewissen Hinsicht eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es meistens geht es ja immer um die Top-Teams, die zum Ende der Saison gerne was ausprobieren und dann richtig eine auf den Deckel bekommen. Wenn du eine Mannschaft, die selbst lange im Abstiegskampf letztendlich mittendrin gesteckt hat, auf einmal siehst, wie sie in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen einstellt und gegen den bis dato abgeschlagenen Tabellenletzten 3-1 zu Hause verliert am vorletzten Spieltag. Sorry, aber mir braucht keiner mehr kommen, wenn es um Wettbewerbsverzerrung geht, wenn der BVB oder Bayern am Ende der Saison mal die 18-Jährigen aufs Feld schickt. Finde ich ehrlicherweise sehr, sehr bedenklich. Offensichtlich ist es dieses Jahr wenig bis gar kein Thema. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich glaube, all das, was der Sören gerade angesprochen hat, Trainerwechsel Köln, vielleicht sollte man mehr den Fokus auf die Heidenheimer legen. Und da muss man schon sagen, was da die letzten Wochen passiert ist, außergewöhnlich, hat man so, glaube ich, von einem Tabellen-18. Kann ich mich nicht daran erinnern, überhaupt mal gesehen zu haben, nicht aufstecken, wirklich bis zum Ende zu gehen. Und fairerweise muss man natürlich auch sagen, dann in den letzten Wochen, wenn jetzt am kommenden Samstag übermorgen der 34. Spieltag angepfiffen wird, die Mannschaft, die es im Moment vom Momentum her am meisten verdient hätte, wären die Heidenheimer. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen.
Und ich glaube, wenn du,
Und
ja.
Vielleicht eine Sache noch, um das dann von meiner Seite aus abzurunden. Ich glaube am Samstag, dass sich sowohl die Wolfsburger allen voran, als auch die Paulianer, glaube ich, immer die ganze Zeit darauf ausgeruht haben, dieses letzte Spiel einfach zu gewinnen. Das kannst du jetzt mal schön beiseite schieben. Und egal, wie das Spiel letztendlich dann über 90 Minuten vonstatten gehen wird, aber du musst zwingend auf Sieg spielen. Alle drei Mannschaften. Und ich glaube, diese Konstellation macht's am Samstag so außergewöhnlich, weil es kann sich keine Mannschaft irgendwie leisten, nur irgendwas zu verwalten. Es wird, wie gesagt, von meiner Seite aus kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich werde auf dem großen Fernseher, wird bei mir Wolfsburg gegen Pauli laufen und auf dem Tablet wird die Konferenz nebenbei laufen. Das
Okay.
wird mein Samstagnachmittag.
Ja, also du hast das Momentum für die Heidenheimer angesprochen. Ich glaube, die Sympathiewerte in ganz Deutschland sind auch klar verteilt für die Mannschaft von Frank Schmidt und Sören. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Am 28. Spieltag Heidenheim noch 9 Punkte hinter St. Pauli gewesen. Das war das Spiel, was sie in Bremen verloren haben, wo Frank Schmidt noch gesagt hat, lasst mich bloß mit Relegation und sonstigen in Ruhe. Wir sind faktisch abgestiegen. Also so ein bisschen auch wieder zurück zu ihrer eigentlichen DNA gefunden, die Heidenheimer.
Ja, ich fand, das haben sie aber die ganze Saison. Also ja, wenn man den Spielstil nimmt, sie sind sich treu geblieben und das dafür steht ja Frank Schmidt auch so. Und was sie gemacht haben, sie haben einfach weiter Fußball gespielt und dann sind die Punkte trotzdem noch gekommen und dann profitieren sie einfach, dass die Teams, die vor ihnen standen, nicht mehr gepunktet haben. Und so haben sie die Aufholjagd so ein bisschen gestartet. Vielleicht gar nicht so mit Absicht, sondern sie haben einfach weiter Fußball gespielt und die Punkte kamen. Und das hat sie jetzt in diese Situation gebracht. Und wie
Das
gesagt,
ist ja.
sie haben nichts
Ja.
zu verlieren jetzt am letzten Spieltag. Klar kann man sagen, okay, gegen Mainz musst du vielleicht gewinnen, wenn du die Klasse hältst, aber wenn es jetzt nicht der Fall ist, dann sprechen alle von dem niemals aufgeben in Heidenheim und dann verabschiedet man sich trotzdem mit Applaus. Den Druck haben nur St. Pauli und Wolfsburg, weil sie eine verdammt schlechte Saison spielen und es schon jetzt in den letzten Wochen mehrmals in der Hand hatten, vielleicht im letzten Spieltag Ruhe zu haben. Von daher würde ich da jetzt eher meine Karten auch ähnlich wie Fabi auf Heidenheim setzen.
Aber es ist ja komplett irre. Guckt euch mal die Rückrundentabelle an, wo du Wolfsburg mit nur 8 Punkten abgeschlagen, letzter in der Rückrundentabelle, dieses Schneckenrennen um die Relegation. Und auch das ist ja auch so ein Punkt, ne? Jetzt muss man fairerweise auch mal sagen, jetzt sprechen wir über drei Mannschaften und die um die Relegation kämpfen. zwischen diesen drei Mannschaften und dem ersten Nicht-Abstiegsplatz liegen nochmal 6 Punkte. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie oft sowas in den letzten Jahren der Fall war, dass wir drei Mannschaften in der Liga haben, die nochmal punktetechnisch, aber auch zum Teil dann natürlich über den gesamten Saisonverlauf leistungstechnisch Vorsicht, jetzt sage ich's, vielleicht nicht erstligareif waren. Das muss man so sagen.
Du hast die 6 Punkte angesprochen, Fabi. Davon sind ja unter anderem auch die Kölner betroffen. Und die haben nur 1 von den letzten 13 Spielen gewonnen. Dass du mit so einer Bilanz, ne, so einer Serie überhaupt noch so weit überm Strich steht, ist eigentlich schon unglaublich. Ne? Spricht jetzt nicht unbedingt für die Konkurrenz. Ne? Also schon sehr, sehr erschreckend. Und der Pool der Mannschaften, die nächstes Jahr sich unten einreihen wird und da um die Relegationsplätze und überm Strich spielen wird, die wird 6, 7, 8 Mannschaften betreffen.
Ja, aber dann kann ich jetzt entgegenbringen, was ich dann halt einfach nicht verstehe, es muss ja Gründe haben. Und jetzt nimmst du so eine Mannschaft wie Augsburg, einen Trainerwechsel und auf einmal spielt die Mannschaft am Ende sogar noch um die Conference League mit 43 Punkten. Genauso auch Mainz im Übrigen. Wenn wir jetzt mal vor Urs Fischer über die Mainzer sprechen. Und deswegen kann ich auch so wenig nachvollziehen, dass wir beispielsweise in Gladbach und in Köln überhaupt gar keine Trainerdiskussion haben. Und man einfach letztendlich mit 10. Auge sozusagen ins Messer nächste Saison wieder rennt und der gleiche Quatsch geht wieder von vorne los. Weil wie soll denn das, was man jetzt von den Kölnern oder von den Gladbachern bekommt, in der Konstellation besser werden? Und das ist ja der Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann nehme ich jetzt mal so eine Mannschaft wie Bremen raus. Ich glaube, da war jetzt die Saison mit Daniel Thun. Ich glaube, da hast du jemanden, der da ein bisschen Ruhe reinbringt. Da würde ich gerne mal abwarten. Aber bei den anderen Mannschaften ist es dann doch schon sehr fraglich in einer gewissen Hinsicht, wie da die Planung auch aussieht. Und meines Erachtens kommen dann jetzt zumindest mit Schalke auch eine Mannschaft hoch, die dann hoffentlich letztendlich in der Konstellation, wie sie aufgestellt sind, mit Muslic als Trainer etc. pipapo, glaube ich, da nochmal deutlich gefestigter sind als in Köln oder Gladbach. Lass die ersten beiden Spiele verlieren und schon brennt der Baum wieder. Dann hast du den ersten Trainerwechsel und schon geht die Kacke wieder von vorne los. Das ist ja der klassische Verlauf, oder sieht es jemand anders?
Das wird so kommen. Wenn es danach geht, hast du, glaube ich, ich habe mal gerade überflogen, jetzt Augsburg mal mit reingezählt, hast du 6 Mannschaften, die überhaupt erst dann mal wieder einen neuen Trainer suchen, brauchen und dann starten in die neue Saison. Sprich Kaderplanung, sprich Spielsystem, kommt alles wieder zusammen, Neufindung, erstmal wieder Ausrichtung. Also das ist sportlich. Finanzieller Aspekt kommt noch mit dazu. Ne? Da sind ja die meisten Mannschaften auch nicht auf Rosen gebettet. Dann Gladbach verliert mit Reizen, Leistungsträger, Tabakovic geht zurück nach Hoffenheim. Union verliert die beiden Stützen hinten in der Abwehr. Also da sind einige Baustellen. Ne? Okay, die Bremer jetzt haben 2 junge Spieler geholt. Da wird ja unter anderem schon der eine mit Diego verglichen, oder zumindest vom Potenzial her. Bleibt abzuwarten. Wird auf jeden Fall spannend, was das angeht auf die zur kommenden Saison. Aber nochmal zurückzukommen auf Heidenheim, Sören. Frank Schmidt wird wahrscheinlich alles dafür tun, möglichst früh 1-0 in Führung zu gehen zu Hause, was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das passieren kann und wird, um dann auch so ein bisschen in die Köpfe in Hamburg bei Pauli und Wolfsburg reinzuspielen.
Ja, das ist die Frage, wie du in dieses Spiel gehst. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er, also sie müssen nicht nach einer Minute 1-0 führen, weil ich glaube, dass das Spiel geht lang genug, dass du auch in der zweiten Halbzeit deine Tore machst und das Spiel gewinnst. Also das ist ja dann auch so ein bisschen der psychologische Faktor, wenn es lange 0-0 in Heidenheim steht, was machen St. Pauli und Wolfsburg dann? Ne? Und dementsprechend auch, man kann es ja auch anders drehen, auch die Wölfe müssen dann nach Heidenheim schauen oder St. Pauli, wenn Heidenheim spät in der zweiten Halbzeit das 1-0 macht oder in Führung geht. Also man kann es so oder so sehen, aber ich glaube schon, klar, wenn du von Anfang an in das Spiel gehst und sagst, okay, wir drücken auf die frühe Führung, das macht natürlich dann auch was, gerade dann in Hamburg. Aber Ja, ich weiß gar nicht, ob man dann so früh dieses Risiko gehen wird, weil die Mainzer natürlich auch in dieser Saison schon bewiesen haben, dass sie gegen Mannschaften sehr gut spielen können, die die offensiv jetzt erstmal versuchen, dann auch das Spiel zu machen, gerade was zur Umschaltsituation geht. Also es bringt dir sicherlich auch nichts, wenn du früh in Rückstand gerätst. Von daher, ja, egal wie du in dieses Spiel gehst, alles ist möglich. Aber ich bleib dabei. Der meiste Druck wird sich in Hamburg am Millerntor abspielen. Die beiden Mannschaften haben mehr zu verlieren.
Ja, Fabian, dass die Mainzer nicht unbedingt eine Mannschaft sind, die Spiele abschenkt, davon können die Bayern ja auch ein Liedchen singen, ne? Wobei da die Bühne natürlich eine ganz andere war für die Mainzer in Dortmund damals.
Ach so, ja. Also ich wollte gerade sagen, eigentlich sind das ja eher unsere Kumpels, in einer gewissen Hinsicht. Ja, du hast recht. Was soll ich dir sagen?
Aber lässt man als Mainz, wenn man jetzt in Heidenheim 1-0 in Rückstand gerät, gehst du dann als Mainz wirklich nochmal hin und sagst, komm, wir reißen es jetzt nochmal zusammen oder lassen wir es dann einfach
Ich glaube,
munter aus?
bis zu einem bestimmten Punkt schon, auf jeden Fall. Dafür, meinen sind es ja auch hochbezahlte Profis, aber natürlich kannst du davon ausgehen, 34. Spieltag, für dich geht es um nichts mehr. Ja, dann ist es auch im Kopf, ja, wie gesagt, ein bisschen anders, wie du aufs Feld gehst. Und von daher, trotzdem, es kommt ein bisschen auf den Spielverlauf an, lass die Mainzer früh in Führung gehen, dann sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Aber es wird auf jeden Fall kein Nachlassen von Minute 1 an bei den Mainzern geben. Ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, sind immer noch an dem Punkt, die Heidenheimer spielen zu Hause. Momentum ist auf ihrer Seite und in Hamburg müssen beide Mannschaften auf Sieg spielen. Und das wird letztendlich das Spannende werden. Und am Ende wird es irgendeinen treffen. Oder zwei, beziehungsweise. Und dann spielst du ja im Übrigen auch noch erstmal Relegation, ne? Und die dürfte auch nicht so einfach im Vorbeigehen geschenkt sein.
Nee, das stimmt. Meint ihr denn, dass Heidenheim in der Lage ist, sogar noch die drei Tore aufzuholen, die sie ja hinter Wolfsburg liegen? Oder meint ihr, das ist zu viel des Guten dann? Bei Sieg Heidenheim und bei Sieg
Nee, also
Wolfsburg?
ich glaube, dann jetzt braucht man nicht übermütig werden. Ich glaube, das Maximale, was die Heidenheimer rausholen werden in dem Spiel, ist ein knapper Sieg. Es wird kein Schützenfest werden. Das darf auch nicht passieren in der Bundesliga. Dann sind wir uns einig, weil dann müssen wir den Mainzern auch wirklich schwere Vorwürfe machen, dass du dich am letzten Spieltag abschießen lässt. Das darf nicht passieren und das wird auch nicht passieren. Bin ich mir ganz sicher. Da
Okay.
hätte ich eher die Vermutung, dass, so wie St. Pauli im Moment aktuell Fußball spielt, dass eher die Wolfsburger da ein Schützenfest feiern, wenn der Spielverlauf in deren Karten spielt.
Okay.
Weil da sind wir uns einig, die Mannschaft mit dem schlechtesten Momentum, Pauli.
Definitiv.
Man muss sich mal überlegen, eigentlich auch, das ist ja rückwirkend betrachtet, hatte ja Pauli das leichteste Restprogramm. In Anführungszeichen mit Gegnern, die alle vermeintlich irgendwo auf Augenhöhe spielen. Man hat ja einfach nicht gepunktet. Normalerweise wäre das Ding jetzt mittlerweile durch.
Ja, und auch von den Punkten her und von den geschossenen Toren, ähnlich wie letzte Saison, ne? Nur halt letzte Saison hast du extrem häufig halt hinten die Null gehalten oder wenig Gegentor kassiert, die dir dann auch die ein oder anderen Punkte mehr eingespielt haben, ne? Plus halt
Ja,
noch
man
ein paar
muss
andere
halt auch
Sturm.
dazu sagen, genau, man muss halt auch dazu sagen, wie viele Tore hat Pauli geschossen? 28, 29?
28.
28. Come on. Sagt ja auch schon einiges.
Das stimmt. Das stimmt. Gut, lasst uns von ganz unten aus dem Keller nach ganz oben springen. Kampf um Platz 4 mit den besten Aussichten so in der Zeit nach dem Wochenende für den VfB Stuttgart.
Auf jeden Fall. Also wer das Spiel gegen Leverkusen gesehen hat, der hat einen VfB Stuttgart gesehen, der definitiv in Champions League Form ist. Und ich glaube, das wäre auch eine Bestätigung für die ja gute Saison auch nach wie vor. Also ich glaube, dass der VfB mit einem Champions League, mit einer Champions League Qualifikation sicherlich auch von einer erfolgreichen Saison sprechen wird gegen eine Leverkusener Mannschaft, die ich so in der Form auch nicht unbedingt erwartet hätte, gerade auch nach dem richtig guten Spiel gegen Leipzig, nach dem vermeintlich besten Saisonspiel gegen Leipzig, dann so beim VfB aufzutreten, trotz der frühen Führung. das Spiel aus der Hand zu geben. Da muss man sagen, ist es vielleicht dann auch wirklich verdient, dass Leverkusen dann nicht in die Champions League kommt. Aber wie gesagt, ein Spieltag ist ja noch. Aber es war ein sehr überzeugender Sieg. Die besten Karten hat definitiv der VfB, die jetzt Frankfurt dann am letzten Spieltag haben. Klar auswärts. Ich glaube auch, dass die Eintracht sich trotzdem irgendwie noch positiv darstellen wird am letzten Spieltag. Aber der VfB hat die besten Karten. Und dementsprechend würde ich auch eher davon ausgehen, dass der VfB sich für die Champions League qualifiziert.
Fabi, kann man jetzt bei den Leverkusenern von einer enttäuschenden Saison sprechen oder kann man sagen, Übergangssaison mit Platz 5, auch wenn das hier Champions League war, können wir trotz oder Platz 6 jetzt, können wir noch ganz gut leben?
Nee, also ich glaube, wenn du dein Saisonziel Champions League verfehlst, dann ist es eine Enttäuschung. Das muss man ganz klar so sagen.
Wobei das schon ambitioniert war, dass die Champions League wieder direkt nach den ganzen Abgängen.
Ja, weiß ich gar nicht, weil der Kader ja an sich, also wenn man da reinguckt, da ist schon noch der ein oder andere da, der durchaus auch den Anspruch hat, für sich regelmäßig in der Champions League zu spielen. Klar, du hattest einen Umbruch im Sommer, den frühen Trainerwechsel, lief alles nicht optimal, aber ich glaube, dass du dich schon hättest auch für die Champions League qualifizieren müssen. Und dann kommt eben auch noch dazu, und das muss ich hier einmal mit reinnehmen, diese Aussagen von Fernando Caro, Simon Rolfes, ja, die waren schon selbstbewusst, eher teilweise arrogant. Die Formulierungen, die man auch gewählt haben oder hat in dem Sinne, muss man sagen, dann muss man sich der ganzen Sache stellen und eben auch fairerweise zugeben, dass die Saison eine Enttäuschung war. Kommt dann noch ein bisschen dazu, wenn man die Äußerungen auch von Andrich jetzt am Wochenende hört, ist dann auch ein Indiz dafür, dass nicht alles ja, so lief, wie man sich das ursprünglich vielleicht mal vorgestellt hat, in einer gewissen Hinsicht. Und ich finde die Saison in dem Sinne dann eben auch eher als Enttäuschung, wenn du als im Zweifel Sechster über die Ziellinie läufst, dann ist das eindeutig zu wenig.
Du sprichst ja beim Interview diese Auf- und Abs, die Robert Andrich da angesprochen hatte, an, ne?
Ja, er spricht ja auch Mentalität und Einstellung an. Ist dann eigentlich immer ganz schwierig, ehrlicherweise, wenn du sowas aus Spielerkreisen hörst, weil ja, dann weißt du, wo du im Sommer im Zweifel ansetzen musst. Ich glaube, heute habe ich auch irgendwo im Kicker einen Bericht gelesen, dass sich wohl auch die Zeit von Jühlmann ja dem Ende neigt, dass man, glaube ich, auch, ich glaube, mit irgendeinem Spanier von einem kleinen Verein sind sie, glaube ich, im Austausch, konnte ich gestern lesen. Aber da hört man natürlich auch so viel, dass man sich nicht immer alles merken will oder kann. Aber ja, man merkt, dass ein bisschen Sand im Getriebe ist. Und das Projekt Meisterschaft 2028 wird mit einer Teilnahme an der Europa League wahrscheinlich nicht einfacher werden.
Das stimmt wohl, das stimmt. So, und beim VfB, sechs DFB-Spieler, die sich derzeit seit Wochen in den Fokus spielen, so vom Momentum her. Wie viele kommen mit? Wo kommt
Ja,
Julian
schon.
Nagelsmann nicht dran vorbei?
Also nach wie vor, ich glaube, dass an Dennis Undorf kein Weg vorbeigeht. Der muss gesetzt sein im DFB-Kader. Ja, und dann, okay, sie spielen beim VfB eine gute Saison. Ich denke mal, du sprichst, nimmst einen Leveling mit rein, Mittelstädt mit rein. Ja, ich weiß es nicht, ob dann ein Leveling, okay, ist in Topform, er auf dieser Seite, die Art und Weise, wie er Fußball spielt, gerade auch als Schienenspieler, die könnte natürlich im DFB-Kader durchaus gut sein, dass so ein Spieler im Kader zu haben. Bringt er dich dann wirklich in den vermeintlichen Topspielen weiter? Ich weiß es nicht, aber sicherlich. Auch ein Angelo Stiller braucht sich auch nicht verstecken im Moment vor Pavlovic oder Goretzka. Klar, also die Spieler sind natürlich im Fokus, wobei Julian Nagelsmann ja auch in den letzten Monaten leider dann auch oft bewiesen hat, dass er nicht zu seinen Worten steht, wenn ich an seine Antrittsworte denke, wo er gesagt hat, die besten Spieler oder die formstärksten Spieler müssen in den DFB-Kader. Das hat er ja in den letzten Monaten nicht immer so ja, umgesetzt. Von daher würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass alle Spieler, die im Moment beim VfB performen, auch wirklich mit dürfen.
Okay. Wird dann wahrscheinlich auch viel nach dem Pokalendspiel dann entschieden werden, wurde ja die Frist dann auch nochmal verlängert, ne? Gut, Platz 5, die TSG Hoffenheim fährt einen Arbeitssieg 1-0 mit 85 Minuten Überzahl gegen Bremen ein. Auswärtsspiel in Gladbach jetzt am Wochenende, 5 Tore schlechtere Torverhältnis gegenüber Stuttgart, wird wahrscheinlich am Ende nicht reichen. Die letzten Wochen seit 5 Spielen wieder ungeschlagen, die Hoffenheimer. Sollte ein Sieg in Gladbach rausspringen, hat die TSG, nachdem sie letzte Saison ja fast abgestiegen wären, mit 67 Punkten dann mit 64 Punkten dann einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Also das zeigt, glaube ich, auch schon, wie die TSG in dieser Saison quasi überperformt hat, Fabi.
Ja, also überperformt.
Oder konnte man da nicht mitrechnen?
Ja, du ja schon.
Ja, ich schon. Von vornherein.
Genau. Ja, was ich meine, ich glaube schon, dass man ein Stück weit einfach profitiert davon, dass dann eben so eine Mannschaft wie Leverkusen aus der Top 4 rausrutscht.
Frankfurt dann noch, ne?
Frankfurt dann eben auch noch. Von daher stehst du zu Recht da oben in der Tabelle und hast die Chance nach wie vor, dich eben für die Champions League zu qualifizieren. Jetzt am Wochenende, glaube ich, war mein Gefühl auch so, wenn jetzt Werder Bremen nicht unbedingt die rote Karte so früh bekommt, ich glaube nach 5 Minuten,
Ja,
oder? Kann das
genau.
sein? Dann hätten wir da vielleicht auch ein anderes Ergebnis. Ich habe so das Gefühl, dass den Hoffenheimern schon ein bisschen die Luft ausgegangen ist am Ende. Trotzdem, was man denen hoch anrechnen muss, die Unruhe, die die Hoffenheimer mal zwischenzeitlich hatten, hatten die tatsächlich sportlich sehr gut wegstecken können. Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt. Von daher glaube ich schon, dass es ziemlich gefestigt ist. Hoffenheim an sich auch eine der spannendsten Vereine oder eine der spannendsten Vereine jetzt auch im Sommer, was passieren wird. Ich glaube, ein bisschen abhängig auch, für welchen Europacup man sich
Ja.
qualifiziert. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier wieder in ruhige Fahrtwasser oder Fahrwasser geht und vor allem auch im Sommer durchaus eine Mannschaft sein wird, die sehr, sehr kompetitiv sein wird.
Yes, da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die, was mit Aslani passiert, was mit Touré, wo ja angeblich Liverpool und so schon dran sind. Also da wird auf jeden Fall einiges passieren, gerade auf der finanziellen Seite. Sören, RB Leipzig, ganz kurz.
Ja,
Kurz.
Minimalziel erreicht, Champions League Qualifikation. Das musstest du auch erwarten, dadurch, dass sie ja wirklich nahezu keine Doppelbelastung hatten. Minimalziel erreicht.
Ich fand es teilweise auch ein bisschen befremdlich, um ehrlich zu sein, wie dort gefeiert wurde. Also da muss ich jetzt wirklich mal sagen, Kirche im Dorf lassen, mit dem Kader, mit den finanziellen Möglichkeiten, eine ganze Saison die Möglichkeit gehabt zu haben, sich über eine Woche hinweg auf die Spiele vorzubereiten und dann eigentlich erst am 33. Spieltag die Champions League Quali klar zu machen. Man hatte das Gefühl teilweise, als würde da die Meisterschaft gefeiert werden. Sorry, aber hier ist ein Mindestziel erfüllt worden, wo man abends vielleicht mal schön essen gehen kann, aber die haben ja ein bisschen die Nacht durchgefeiert und so weiter. Also war ein bisschen überraschend von meiner Seite aus.
War doch, glaube ich, auch aufgrund des, ich glaube, jetzt 10-jähriges Bundesliga-Jubiläum, ne? Rangnick war ja noch da und insgesamt haben sich in der Zeit, glaube ich, sogar neunmal, weiß das 9. Mal, dass sie sich für Europa qualifiziert haben, ne?
9 von 10 Mal, zweimal
Schon.
DFB-Pokalsieger. Ich meine, klar, muss man sagen, ist ein Top-Team der Bundesliga oder gehört da irgendwo in diesen Pool mit rein. Aber diese Saison war jetzt mit Sicherheit eben auch nicht gerade die Bilderbuch-Saison, die man sich jetzt so vorgestellt hätte.
Nee,
Aber
das
gut.
stimmt. Von Bilderbuchsaison, Fabi, kommen wir zu den Bayern und die machen halt, ja, Olise-Sachen.
Ja, ich glaube, es war nicht einfach, tatsächlich auch nach dem Nackenschlag gegen Paris jetzt in der Art und Weise dann auch das Spiel für sich zu entscheiden. Es war kein gutes Spiel der Bayern, das muss man ganz klar so sagen. Es war wieder mal die individuelle Qualität, die ein Stück weit dafür gesorgt hat, dass man da als Sieger vom Platz geht. Man hat nicht in den Abstiegskampf eingegriffen, im negativen Sinne, ganz im Gegenteil. Deswegen gibt es da von meiner Seite aus wirklich die absolute Hochachtung, nach dem Mittwoch da die 3 Punkte so mitzunehmen. Und klar, für die Bayern geht es jetzt darum, eben auch die Spannung wieder aufzubauen, weil du hast noch ein Finale vor dir, das darf man nicht vergessen. Nach den letzten 6, 7 Jahren ist es auch an der Zeit, den Pokal wieder zu gewinnen. Und dann solltest du schon auf maximaler Spannung sein. Und da müssen die Jungs sich jetzt eben auch über die Spiele Wolfsburg und eben auch Köln zu Hause ja, wieder hinbringen. Und deswegen kann ich wirklich nur sagen, Hut ab, dass man am Ende dann über die 90 Minuten da dieses Ergebnis so auf seine Seite zieht, ist, glaube ich, nicht so in der Form zu erwarten gewesen, um ehrlich zu sein.
Ja. Dann Wolfsburg noch ganz kurz vielleicht. Dieter Hecking, seine Mannschaft jetzt mehr oder weniger gefunden, die mit ihm jetzt hier sowohl das Spiel gegen die Bayern als auch jetzt das Finale gegen Pauli für den Abstiegskampf gefunden hat, ohne Amura unter anderem, disziplinarische Maßnahmen wieder.
Ja, das war über die ganze Saison, dass er im Prinzip im Sommer dann im Winter weg wollte, sondern ihn gehalten hat. Ja, Dieter Hecking, gut. Er muss erstmal vorweg sagen, und das würde ich auch herausstreichen, dieser Trainerwechsel ist nicht aufgegangen. Ja, er hat Ruhe reingebracht, okay, das hat er beim VfL Bochum in der letzten Bundesliga-Saison auch geschafft. Im Endeffekt sind sie trotzdem abgestiegen. Man sieht, in diesem Kader steckt eigentlich mehr. Es ist im Prinzip auch ein zusammengekaufter Haufen. Dann ist es nicht einfach, natürlich irgendwie alle zusammenzubekommen, dass man eben auch Ziele erreichen will. Aber wenn man vor dem Spiel, ich glaube, ich habe es auch mitbekommen, wenn die Fans Tränen in den Augen haben, dass das alte Wappen zurückkehrt, dass mehr gefeiert wird als ja dann vielleicht ein vermeintlicher Nichtabstieg, spricht ja auch viel für diese Saison, die einfach katastrophal würde. Und klar, Dieter Hecking ist ein Typ, der dann eben auch mit den Medien gut umgehen kann, der Ruhe reinbringt in den Verein. Was aber zählt, sind die Ergebnisse. Und die hat er auch im Prinzip auch nicht geliefert. Klar, sie haben jetzt das Endspiel gegen St. Pauli. Ja, sie haben auch ein halbwegs gutes Spiel gegen die Bayern gemacht, haben aber davon profitiert, dass die Bayern natürlich jetzt auch schauen, dass sie irgendwie die Spannung hochhalten müssen. Aber wie gesagt, jetzt nächste Woche, das zählt das Spiel. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt viel Geld darauf setzen, dass sie das Spiel dann auch für sich entscheiden.
Okay. Interessant. Gut. Fabi, ich habe noch eine Sache, wo ich deine Meinung und vielleicht danach auch Sörens Meinung, der Olise-Move. Ja, ich habe es vom Gefühl her, finde ich, dass die Abschlussqualität deutlich erfolgreicher ist, ich weiß, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, als die von Robben.
Oh.
Arjen Robben war ja über viele Jahre
Ja.
sozusagen heilig für mich. Tatsächlich glaube ich, jedes Trikot in der Zeit, als er bei Bayern war, war mit Arjen Robben.
Es ist so ein Gefühl.
Ist für mich nach wie vor eigentlich eine der größten Legenden, die es jemals in dem Verein gab. Nach natürlich den ganz Großen. Aber zu meiner Zeit eben auch zählen da zwei, drei Spieler mit rein. Er ist einer davon. Was man bei Olise sagen muss, ich glaube, dass er technisch, glaube ich, auf einem anderen Niveau ist, wie damals Ribéry und Robben. Und es nimmt schon schwere Züge an, tatsächlich, wo man Parallelen ziehen kann. Und was man natürlich auch sagen muss, dass er in einer gewissen Hinsicht aktuell in der Mannschaft spielt, wo es natürlich scorertechnisch noch mal ein Stück weit effizienter als bei Robben an sich ist. Das muss man dann schon so zugeben.
Gut, dann fühle ich mich da auch bestätigt. Sören, letztes Spiel, 33. Spieltag, Freitagabend, versöhnlicher Abschluss, Saisonfinale der Borussia gegen Frankfurt.
Ja, das war definitiv ein versöhnlicher Abschluss, positive Grundstimmung, glaube ich, auch im Signal Iduna Park. Ja, früher Rückstand, quasi das Gegentor gar nicht verteidigt. Aber dann mit zunehmender Spieldauer war der BVB klar die bessere Mannschaft, das muss man sagen. Ein paar junge Spieler ja dann auch reingeworfen, die wirklich funktioniert haben mit Inacio. Vielleicht das neue Versprechen beim BVB, der nicht 1:1-Ersatz dann für Julian Brandt, aber der sicherlich auch die Position einnehmen kann. Und dann hinten heraus, klar, dann, dass Niki Süle da noch positiv verabschiedet wird. Ich meine, Fabi hat es letzte Folge ja schon angesprochen. Da wurde auch viel drüber weggesehen, auch von vielen Fans, dass der auch sehr, sehr, sehr teuer war in den ganzen Jahren und im Prinzip ja auch ja, nicht unbedingt konstant gute Leistung gebracht hat. Aber es war ein positiver Abschluss. Ich glaube, Süle hat sich auch gut verabschiedet. Julian Brandt vielleicht nicht so emotional, aber er hat es ja im Podcast, im vereinseigenen Podcast noch gesagt. Er hatte im Prinzip mit dem BVB in jedem Wettbewerb die Chance, Titel zu gewinnen, Champions League, Meisterschaft. Und von daher beschreibt das, glaube ich, auch so seine Zeit beim BVB ganz gut. Schwarz und Weiß. Und beide haben einen guten Abschied bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo Julian Brandt landet. Ich kann es ja hier dann auch öffentlich machen. Ich habe mir natürlich noch ein Julian Brandt-Trikot gesichert,
Oh nein.
weil ich natürlich, also ich bin ein Riesenfan von der Art und Weise, wie Julian Brandt Fußball spielt. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wo er landet. Einige sagen ja Spanien. Ich fände es natürlich auch super, was vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, wenn er jetzt nach Bremen zurückkehrt in seine Geburtsstadt. Aber ja, da können wir sicherlich uns jetzt auch in der nächsten Saison darauf freuen, dass wir ihn irgendwo noch ja, halbwegs ambitioniert Fußball spielen sehen.
Meint ihr, Julian Brandt ist so ein Spieler, der jetzt in seinem Alter auf viel Geld verzichtet und wirklich so eine Geschichte, viel Good Story?
Nein.
Nein? Gut. Kannst du dir in der Bundesliga noch vorstellen? Das ploppte gestern, glaube ich, noch irgendwo auf.
Nee, ich glaube, dafür ist er sich zu schade, glaube ich, einem Verein anzuschließen, der unter der Champions League agiert vom Anspruch her. Dann bleibt eh nicht viel übrig. Ich glaube, die einzigen theoretisch, wenn sie nicht so eine Kacksaison spielen würden, wären die Frankfurter. Die sind aber auch raus, deswegen würde ihm nichts anderes übrig bleiben. Was ich vielleicht auch ganz interessant finden würde, Sören, meinte gerade eben Spanien, vielleicht auch Richtung Portugal. Sporting, Benfica, ich glaube, das sind auch so Vereine, die ihm wirklich liegen könnten. Benfica hat ja eh eine Neigung, hin und wieder mal einen deutschen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Könnte ja eigentlich auch eine Lösung sein, habe ich mir mal überlegt.
Ja, ist halt auch kein schlechtes Fußballerland. Sören, wir gehen in die zweite Liga, denn da ist es ähnlich spannend im Aufstiegsrennen vor dem letzten Spieltag wie im Abstiegskampf. Und ja, die Schalker waren durch bei ihren Freunden in Nürnberg, setzte es dann nach dem Mallorca-Trip dann ja 3 zu 0 Auswärtsniederlage. Aber dahinter war es dann sehr, sehr spannend und es gab einige Überraschungen.
Das kann man definitiv so sagen. Ja, was machen wir mit der zweiten Liga? Ich denke mal, wenn wir oben anfangen, haben drei Teams quasi alles in der Hand: Elversberg, Hannover und Paderborn. Die Elversberger, die ja überraschenderweise dann doch auch, ich fand deutlich, verloren haben bei der Fortuna aus Düsseldorf mit 3 zu 1, was ja dann, darüber sprechen wir gleich sicherlich noch, auch Auswirkungen hatte auf den Abstiegskampf. Und Hannover kommt nur zum Unentschieden in Bochum, was dann aber, finde ich, dann sogar ein kleiner Punktgewinn war, denn man hat jetzt am letzten Spieltag wirklich alles in der Hand, dass man eben zu Hause dann auch vielleicht den direkten Aufstieg noch schafft. Und die Paderborner sind auch noch in der Verlosung, die hat man ja vielleicht gar nicht mehr so auf dem Radar, aber es ist alles punktgleich. Jeder hat es in der eigenen Hand mit dem Sieg, zumindest die Elversberger, die ein besseres Torverhältnis haben. Und von daher können wir uns nicht nur im Abstiegskampf, sondern auch im Aufstiegskampf am letzten Spieltag auf ein sehr, sehr enges Rennen freuen.
Ja, ich habe Elversberg ja am Sonntag live im Stadion gesehen. Also die konnten es ehrlich gesagt auch kaum glauben. Die Fortuna in der ersten Halbzeit gefühlt mit zwei Abschlüssen, zwei Tore gemacht, lief viel gegen die Elversberger nach vorne hin im letzten Drittel. Ja, nicht wirklich dann gefährlich vors Tor gekommen, obwohl sie spielerisch eigentlich einen deutlich besseren Ansatz hatten. Die Fortuna alles reingeworfen, hätte ich jetzt so auch nicht mit gerechnet, maximal vielleicht mit einem Punktgewinn, aber mit einer Niederlage habe ich von Elversberg definitiv nicht gerechnet. Für die Fortuna mega Big Points im Abstiegskampf, damit jetzt beste Voraussetzung eigentlich, sich sogar von der Relegation fernzuhalten vor dem letzten Spieltag. Aber zu Elversberg vielleicht nochmal zurück, mit Münster als Gegner im
Ja.
letzten Spiel sehe ich plus noch das Torverhältnis, sehe ich eigentlich. Jetzt muss der Weg nach oben in die erste Liga gehen. Bei dem Spiel, das darfst du hier nicht nehmen lassen.
Ja, absolut. Im Prinzip ist das das einfachste, ja, vermeintlich einfachste Spiel. Münster ist abgestiegen. Und wenn man dann bei Hannover schaut, sie haben Heimspiel auch gegen Nürnberg. Für Nürnberger geht es ja im Prinzip auch nichts mehr um nichts mehr. Und dann von den drei hat sicherlich Paderborn das schwerste Spiel auswärts in Darmstadt, die sicherlich auch nochmal gut verabschieden wollen von den eigenen Fans. Also von daher, die besten Voraussetzungen hat definitiv Elversberg. Aber die zweite Liga hat ja schon so oft bewiesen, dass es auch Ergebnisse gibt, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Aber klar, im Moment muss man davon ausgehen, dass dann die SVE auch in der Bundesliga in der kommenden Saison spielen wird.
Und Fabi hatte letzte Woche die Braunschweiger schon abgeschrieben und ja, absteigen lassen. Und das sieht jetzt nicht so wirklich danach aus. Es scheint eher die Arminia zu treffen, Fabi.
Ja, aber auch hier muss man dazu sagen, dass es halt, glaube ich, noch nicht so weit ist, dass man wirklich davon ausgehen könnte, weil ich glaube, auch am letzten Spieltag sind noch Überraschungen drin und Bielefeld an sich, glaube ich, schon auch eine Mannschaft ist. Am letzten Spieltag haben die, glaube ich, ein
Heimspiel gegen
Hertha.
Hertha.
Heimspiel gegen Hertha. Da gibt es andere Mannschaften, Düsseldorf in Fürth und so weiter. Das könnte denen alles in die Karten spielen. Also von daher glaube ich, würde ich da noch nicht so fest von ausgehen, um ganz ehrlich zu sein.
Düsseldorf und Fürth gewinnt gegen Düsseldorf. 37 Punkte. Bielefeld unentschieden, 37 Punkte. Ja, und Bielefeld bleibt überm Strich, weil sie nur minus 3 Tore haben, im Gegensatz zu Fortuna, die minus 17 hat. Die wird dann Relegation spielen gegen, ja, so in Duisburg oder Essen, glaube ich, ne?
Das wäre natürlich der Oberhammer.
Boah. Also ich denke, wir werden am Wochenende sowohl Samstag als auch dann am Sonntagnachmittag ja, alle vorm Fernseher sitzen, Fabi. Oder ist Sonntag bei dir was anderes geplant, nachdem du ja den
Nee, klar.
Stadionbesuch gekonnt ignoriert hast?
Nee, aber ich gehe mal davon aus, tatsächlich, dass jetzt Samstag und Sonntag tatsächlich Pflichtprogramm ist für jeden
Ja,
Fußballfan.
definitiv, definitiv. Gut, dann habe ich noch eine kleine Sache zur ersten Liga. Dass zwar drei Teams haben, die punktgleich sind, gab es zuletzt in der Saison 14-15. Und wisst ihr, wer da abgestiegen ist? Jetzt könnt ihr dann natürlich schnell nachgucken, ich erlöse euch aber.
Schalke,
Paderborn und
Schalke.
Freiburg sind abgestiegen damals.
Ach.
Der SC dann direkt wieder hochgekommen. Und in der Relegation gerettet hat sich der Hamburger SV durch dieses Freischusstor, falls ihr euch da noch
Krach
dran
beim
erinnert.
KSC. Ja,
Genau,
stimmt.
richtig. Genau. So lange ist es schon her. Ja. Spannende Geschichten. So, Gewinner des Spieltages.
Der BVB beziehungsweise Niklas Süle, der noch mal eine ja, gute Verabschiedung bekommen hat.
Fabian.
Ich bin am Überlegen. Es ist echt schwierig. Ich nehme Heidenheim, weil sie sich noch mal die Chance geben, tatsächlich um den Klassenerhalt mitkämpfen zu können.
Okay, bei Heidenheim wäre ich auch gewesen, bei Frank Schmidt und vor allem Frank Feller, der ja mehr oder weniger für seine guten Trainingsleistungen über die komplette Saison belohnt wurde, bei so einem richtungsweisenden und spannenden Spiel dann ja das Tor gehütet hat und auch keine schlechte Partie abgeliefert hat. Das wäre mein Gewinner des Spieltages gewesen.
Gut.
So, und in diesem Sinne sind wir auch heute am Feiertag wieder gut durchgekommen. Ein spannendes Wochenende steht uns bevor. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wer aufsteigt, wer absteigt und ja, wer die internationalen Plätze kriegt.
Machen wir. Dann schönen Vatertag und wir hören uns.
Wir hören uns dann.
Bis
Bis dann.
dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.